herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Wildcast, deinem Coaching-Podcast für persönliches Wachstum, beruflichen Erfolg und systemische Klarheit. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Heute starten wir wieder mit einem Zweiteiler, mit einem Thema, das mir besonders am Herzen liegt, denn es ist immer wieder sehr zentral in meiner Arbeit. Nämlich wiederkehrende Konflikte mit Vorgesetzten und was sie mit der Geschichte meiner Klientinnen und Klienten zu tun haben. Und wenn du mich kennst, weißt du, auch da spreche ich wieder aus eigener Erfahrung. Und manchmal verdichten sich die Dinge ja auf sehr eigene Weise. Verschiedene Impulse kommen zusammen, Gespräche, Begegnungen, Themen. Plötzlich entsteht daraus ein klares Bild. So ging es mir auch an diesem Wochenende. In meiner Ausbildung zum Business- und Systemcoach haben wir uns ganz intensiv mit dem Thema Anmaßung als Folge von Parentifizierung beschäftigt. Wenn du den Podcast schon länger hörst, kennst du den Begriff Parentifizierung schon? Das bedeutet, dass die Kinder innerlich anfangen, sich um die Eltern zu kümmern und dass das weitreichende Folgen auch im Erwachsenenalter hat. Dazu gleich mehr. Und warum ist dann Anmaßung ein wichtiges Thema? Es ist ein Aspekt von Parentifizierung und eine ganz, ganz zentrale systemische Dynamik. Und zwar eine, die nicht nur im Privaten für Spannungen sorgt, sondern gerade auch im Berufsleben immer wieder zu Konflikten führt. Und zwar zu genau den Konflikten, bei denen sich man eben immer wieder fragt, wieso passiert das immer ausgerechnet mir? Und kaum hatte ich dieses Thema mit meinen Teilnehmenden in seinen verschiedenen Facetten beleuchtet, saß auch schon ein Klient vor mir mit genau dieser Thematik. Und du weißt ja, alle Geschichten hier im Wildcast stammen aus echten Coachings, auch wenn ich sie zum Schutz meiner Klienten verändere und verdichte. Und der Klient, der vor mir saß, hatte eben genau dieses Thema. Wiederkehrende Konflikte mit seinen Vorgesetzten. Verbunden mit dem Gefühl, ich bin engagiert, ich weiß ganz genau, was richtig ist, keiner hört auf mich und keiner dankt es mir. Und genau da wurde mir klar, dieses Thema, die Anmaßung, verdient eine eigene Podcast-Folge. Oder besser gesagt, zwei. Denn beim Skripten der Folge habe ich gemerkt, wie tief dieser Stoff reicht und wie viele Schichten in der Anmaßung verborgen sind, die es verdient, mal in aller Ruhe auseinanderposamentiert zu werden. Weil uns dieses Muster eben so oft steuert, ohne dass wir es merken. Und in Teil 1, also heute, nehme ich dich mit in ein Coaching mit Martin. Martin ist Geschäftsführer, hoch engagiert, hochkompetent, voller Verantwortung und trotzdem verliert er immer wieder seine Position. Eben nicht wegen mangelnder Leistung, sondern wegen Reibereien mit seinen Vorgesetzten. Also, was läuft da schief? Warum passiert ihm das wieder und wieder? Und was hat das eben mit dem inneren Muster zu tun, das viele von uns betrifft, wir es aber eben nicht einmal bemerken, dieser Anmaßung, die aus der Parentifizierung stammt? Und eben, wenn du schon länger den Wildcast hörst, weißt du, Parentifizierung ist die Dynamik, wenn ein Kind aus Not und Loyalität beginnt, sich um die eigenen Eltern zu kümmern. Emotional, organisatorisch, manchmal sogar in konkreten Handlungen. Und dieses Muster hinterlässt Spuren. Es zeigt sich später im Berufsleben oft in einer Mischung aus Überforderung, diffuser Angst, unerfüllter Sehnsucht nach Anerkennung und das ist eben der Punkt, über den kaum jemand gerne spricht, Anmaßung. Denn wer als Kind ständig spürt, wenn ich es nicht mache, macht es keiner, entwickelt das Kind oft einen inneren Anteil, der sich eben sagt, ich weiß es einfach besser. Mutti kriegt's nicht hin, Papa kriegt's nicht hin, aber ich hab's mal wieder gerockt. Und das eben nicht aus Arroganz, sondern aus früher Not. Denn das Kind findet es wahrscheinlich gar nicht so toll, sich um die kleinen Geschwister zu kümmern, zu versuchen, Mutti aus der Depression zu ziehen, Papas Vertraute zu sein, weil die Ehe nicht läuft. Also, es ist ein Ausdruck von emotionaler Not. Das Problem dabei, diese Haltung bleibt häufig unbewusst, auch im Erwachsenenleben bestehen und führt dann eben genau deshalb immer wieder zu Konflikten, Missverständnissen und innerer Erschöpfung. In dieser Folge geht es darum, diese Dynamik überhaupt sichtbar zu machen. Wie fühlt sich Anmaßung an? Wie entsteht sie als Schutzfunktion? Und warum liegt sie bei so vielen Menschen im blinden Fleck? Und am Ende der Folge habe ich für dich auch eine Checkliste vorbereitet, falls du mal schauen möchtest, ob das für dich auch ein Thema sein könnte. Und in Teil 2, also übernächste Woche, zeige ich dir dann ganz konkret, wie ich mit Martin gearbeitet habe, wie wir die verschiedenen Anteile, die da in ihm aktiv waren, gewürdigt haben und wie er die Kontrolle zurückgewonnen hat, nicht über andere, sondern über sich selbst, über sein eigenes Verhalten und wie aus der Anmaßung wieder echter, tiefer Kontakt entstanden ist, Kontakt mit sich selbst und mit der Welt. Wenn du also selbst immer wieder das Gefühl hast, mehr zu wissen als andere, aber trotzdem aneckst, erschöpft bist, nicht weiterkommst, dann ist dieser Zweiteiler wie für dich gemacht. Denn mit allen vier Aspekten der Parentifizierung sich auseinanderzusetzen, mit der Angst der Überforderung, der unerfüllten Sehnsucht nach Anerkennung und der Anmaßung, das ist oft nicht nur kurz ein bisschen unangenehm, sondern es ist vor allem ein ganz kraftvoller Schritt in Richtung Veränderung, in Richtung Wachstum und in Richtung echter innerer Freiheit. Und bevor wir einsteigen, noch eine kleine Bitte an dich. Wenn du den Wildcast gerne hörst oder und heute etwas mitnimmst, was dich wirklich weiterbringt, dann lass mir doch eine Bewertung da. Gerne 5 Sterne bei Spotify oder den Apple Podcast. Kosten dich nur wenige Sekunden, aber sie helfen mir und dem Wildcast unglaublich, noch mehr Menschen zu erreichen. Und vielleicht ist dein Klick ja genau der Impuls, den jemand da draußen gerade braucht. Also danke dir. Jetzt zu Martin. Martin sitzt mir gegenüber, die Schultern gespannt, der Blick fest. Gerade hat er die Kündigung bekommen, zum zweiten Mal als Geschäftsführer innerhalb weniger Jahre. Als Grund wieder ein Konflikt mit dem Vorgesetzten, diesmal in einer Holdingstruktur. Er war verantwortlich für den Aufbau einer Tochtergesellschaft. Er hat geliefert, hat die erwarteten Zahlen gebracht und trotzdem gab es eben immer wieder Reibereien mit dem Holding-Geschäftsführer, bis es irgendwann hieß, wir trennen uns von ihnen. Und ja, er hat eine Abfindung bekommen, aber eben auch eine tiefe Wunde in seinem Selbstbewusstsein. Es hat ihn wirklich tief verletzt, dass sein Beitrag nicht gesehen wurde und dass er derjenige ist, der jetzt gehen muss. Es ist zum Verrücktwerden, sagt er. Ich mache meinen Job, ich bringe Ergebnisse, ich weiß, was die Firma braucht und dann sitzt da jemand in der Holding, Lichtjahre entfernt vom Tagesgeschäft, der meint, er hätte die Weisheit gepachtet. Eine weltfremde Entscheidung nach der anderen. Einfach typisch. Er schüttelt den Kopf. Wieso passiert das ausgerechnet immer mir? Immer wieder. Ich bin doch kein Idiot. Erstmal lehne ich mich leicht nach vorne, spiegle seine Energie. Ich höre dich, bestätige ich ihn. Das ist echt mehr als ärgerlich. Und das ist unfair. Du hast geliefert und trotzdem wirst du rausgedrängt. Das macht was mit einem. Vor allem, wenn es nicht zum ersten Mal passiert. Ich warte, gebe ihm etwas Raum. Er nickt. Ja, es ist nicht das erste Mal. Ich hatte das schon 2-mal davor, 1-mal als Geschäftsführer, fast dieselbe Nummer. Ich bringe das Ding zum Laufen, bin loyal, mache mehr als gefordert, dann knall ich wieder vor eine Wand. Ich frage, was für eine Wand ist das, Martin? Wie muss ich mir die vorstellen? Er sieht mich an, nachdenklich. Arrogant, sagt er, Macht, so Typen, die nichts können, aber umsitzen und die meine Kompetenz als Konkurrenz erleben. Okay, und was passiert dann, frage ich? Wie eskalieren die Konflikte? Ja, tun sie, bestätigt Martin, aber nicht laut. Eher so leise, dass ich plötzlich keine Termine mehr bekomme, dass die Jourfix nicht mehr stattfinden, ich werde zu Meetings nicht mehr eingeladen, verschwinde von Verteilerlisten. Verstehe, sage ich, das würde mich auch verletzen. Und es würde mir Angst machen in Bezug auf meine Zukunft. Wenn etwas wiederholt passiert und man gar nicht genau weiß, welche Muster da eigentlich wirken. Ja, ganz genau, so ist es, bestätigt Martin. Er lehnt sich zurück, sein Blick geht kurz ins Leere, dann schaut er mich wieder an. Ich frage mich natürlich, warum mir das immer wieder passiert. Wieso ich ausgerechnet immer wieder an solche Vorgesetzte gerate. Und wie ich das beim nächsten Job vermeiden kann. Das ist der Moment, in dem ich im Coaching genauer hinhöre, denn hinter dieser Frage steckt mehr als nur Ärger. Da steckt ja auch Ratlosigkeit drin, vielleicht sogar Verzweiflung. Und für mich ist klar, damit ein Coaching wirksam werden kann, braucht es am Anfang immer eine saubere Auftragsklärung. Denn Menschen kommen mit Geschichten, aber bleiben wegen ihrer Sehnsucht nach Anerkennung, nach Veränderung. Ich sage also, Martin, wäre das ein gutes Ziel für unsere Zusammenarbeit, zu verstehen, wo dein Anteil an dieser wiederholten Misere liegen könnte und oder was genau wünschst du dir von mir und unserer gemeinsamen Zeit? Er denkt kurz nach, dann antwortet er mit überraschender Klarheit, ja genau, ich will verstehen, wie ich da immer wieder reinrutsche und ich will, dass es beim nächsten Mal anders läuft. Aber ehrlich gesagt, ich will mich auch nicht mehr so mies fühlen, das ist eigentlich das Allerschlimmste, dass ich mich trotz aller Leistung wie der letzte Loser fühle. Ich nicke. Also geht es um zwei Dinge, das Muster verstehen und dass du dich innerlich wieder selber achten möchtest. Genau, er nickt, langsam und auch schon etwas weicher. An diesem Punkt im Coaching ist etwas Entscheidendes passiert. Etwas, das auf den ersten Blick unspektakulär wirkt, aber die gesamte Zusammenarbeit prägt. Wir haben nämlich den gemeinsamen Auftrag geklärt. Das heißt, ich frage Martin nicht nur, was passiert ist, sondern eben auch, was er sich von unserer Zusammenarbeit wünscht. Und das hat mehrere Gründe. Erstens kommen viele Klientinnen mit einem diffusen Gefühl aus Frust, Ohnmacht, Wiederholung. Und die Auftragsklärung hilft dabei, die eigene innere Landkarte zu ordnen. Und allein das schafft oft schon spürbar Erleichterung. Und das gilt nicht nur im Einzelsetting, sondern auch in der Haltung, die ich in der Trainer- und Coaching-Ausbildung vermittle. Denn nur wenn wir als Coaches die Kompetenz unserer Klientinnen wirklich anerkennen, entsteht echte Veränderungsarbeit und eben nicht einfach nur Besserwisserei. Und zum anderen, also zweitens, und das ist mir persönlich besonders wichtig, Coaching ist keine Einbahnstraße. Es ist Arbeit auf Augenhöhe. Und es wäre in meinen Augen schlicht übergriffig, wenn ich den Klienten in irgendetwas reinrede, an dem er eigentlich gar nicht arbeiten möchte. Schließlich ist Martin gestandener Erwachsener und auch wenn er gerade verletzt ist, wütend, ratlos, grundsätzlich weiß er natürlich, was er will. Und er hat das Recht eben und die Kompetenz, seine Ziele selbst zu setzen. Na klar, mache ich Vorschläge, gebe meine Perspektive, meine Ideen ein, wie wir insbesondere auch die Ziele erreichen könnten. Aber die Richtung, die gibt immer mein Klient vor. Und genau das stärkt seine Selbstwirksamkeit, weil er sich nicht länger als jemand erlebt, dem Dinge passieren, sondern als jemand, der gestalten kann, der Entscheidungen trifft, der Einfluss hat. Und allein das, diese Klarheit über die eigenen Ziele und der bewusste Start in die Zusammenarbeit, sind oft bereits ein erster wichtiger Schritt in Richtung Veränderung. Diese Klärung des Ziels kann manchmal deutlich länger dauern als in dieser Session mit Martin. Und dann ist es wichtig, sich klar zu machen, dass das Coaching nicht erst nach der sauberen Auftragsklärung beginnt, sondern bereits ein wichtiger Teil des Coachings ist. Und genau aus diesem Grund frage ich Martin jetzt, woran wollen wir zuerst arbeiten? An diesem Muster der ewigen Konflikte oder daran, dass du dich so mies fühlst? Martin antwortet wie aus der Pistole geschossen, ich will mich nicht mehr so mies fühlen. Ich nicke, das ist der Moment, in dem ich meinen KlientInnen dann oft erkläre, dass wir Probleme nicht umsonst bekommen, sondern dass wir da richtig echt etwas dafür tun müssen. Denn unsere Probleme, unsere Zustände werden, auch wenn es sich eben oft so anfühlt, nicht von außen gemacht, nicht von irgendwelchen bösen Chefs und auch nicht von den von mir so gern zitierten Aliens auf den Plejaden, sondern tatsächlich von uns selbst. Natürlich nicht bewusst, nicht absichtlich, aber doch sehr präzise. Und gleichzeitig ist das natürlich auch eine gute Nachricht. Denn was wir selber gemacht haben, können wir auch selbst verändern. Ich fahre also fort. Martin, wir alle bauen uns unsere inneren Zustände über 3 Dimensionen. Über unsere inneren Bilder, über unsere inneren Stimmen und über unsere Körperempfindung. Und wenn du sagst, ich fühle mich mies, dann heißt das nicht einfach, dass du einen Zustand beschreibst, sondern du erzeugst diesen Zustand. Du baust ihn in dir. Unbewusst, aber er ist gemacht von dir. Er zögert einen Moment, er schaut mich an und deswegen fahre ich fort. Also wenn wir diesen Zustand verändern wollen, ist der erste Schritt zu verstehen, wie du ihn herstellst. Machst du das über ein inneres Bild? Also siehst du dich vielleicht klein und bedröppelt vor dem Holding-Geschäftsführer sitzen? Oder sind es innere Stimmen, die vielleicht immer wieder sagen, du hast's vermasselt, du bist ein mieser Loser? Oder ist es ein Körpergefühl, ein Schlag in die Magengruppe, ein Druck auf der Brust? Martin schließt die Augen, hört in sich rein, dann öffnet er sie wieder und sagt, ich glaube, es ist beides. Eine Stimme, die sagt, du hast wieder versagt, du hast es schon wieder vergeigt und gleichzeitig fühlt es sich an wie ein Schlag in die Magengegend, genau hierhin. Ich nicke, prima, womit möchtest du anfangen? Mit der Stimme, die sagt, du hast schon wieder versagt oder mit diesem Körpergefühl, dem Schlag in die Magengrube? Er guckt mich völlig überrascht an. Man kann das verändern. Ich lächle, na klar, dafür bist du doch schließlich hier. Also überlegt er nicht lang und sagt, okay, dann lass uns mit dem Schlag anfangen. Lass mich das wieder kurz Meta kommentieren. Was wir hier machen, ist reine Selbstwirksamkeit. Martin erlebt zum ersten Mal seit wahrscheinlich Monaten, ich bin meinem Zustand nicht ausgeliefert, sondern ich kann wählen. Ich kann wählen, wie ich mich fühlen will. Und genau darin liegt eben schon Veränderung. Nicht, indem ich ihm erkläre, warum er sich fühlt, wie er sich fühlt, sondern indem ich ihn erleben lasse, dass er sein Fühlen beeinflussen kann. Ich sage also, prima, dann lass uns mit dem gefühlten Schlag in die Magengrube anfangen. Wenn du den Wildcast regelmäßig hörst, weißt du, ich arbeite an solchen Punkten oft und gerne mit den Submodalitäten einer zentralen NLP-Methode, mit der ich seit über 15 Jahren sehr gute Erfahrungen mache. Gerade bei Themen wie innerer Ohnmacht oder Selbstabwertung hat sich diese Arbeit als enorm wirksam erwiesen, sowohl in meinen Coachings als natürlich auch in der Ausbildung von Coaches. Mit Submodalitäten bezeichnen wir im NLP die feinen Unterschiede in unserer Wahrnehmung. Also nicht das, was wir wahrnehmen, sondern das, wie wir es wahrnehmen. Wo genau spüre ich etwas in meinem Körper? Welche Ausdehnung hat es da? Welche Bewegungsrichtung? Gibt es ein Temperaturempfinden? Und das Erstaunliche ist eben, unsere Gefühle entstehen aus diesen feinen Abstufungen in unserer Wahrnehmung. Das bedeutet, veränderst du die Submodalitäten, veränderst du automatisch dein Gefühl. Wie cool ist das denn? Deswegen arbeite ich so gern damit, weil es schnell geht, tief wirkt und meine Klienten und Klientinnen eben in kürzester Zeit erleben, oh wow, ich kann meinen Zustand echt beeinflussen. Ich frage also Martin, wo genau spürst du diesen Schlag auf deinen Körper auftreffen? Er zeigt auf seinen Bauchnabel, genau hier. Und wie groß ist die Ausdehnung dieses Schlags? Naja, sagt er, wie so eine große Handfläche mit ordentlich Druck von außen nach innen. Ich nicke, super, dass du das so klar spüren kannst. Dann lade ich ihn ein, stell dir mal vor, wir lassen diese Körperempfindung jetzt 1,5 Meter nach außen schweben, raus aus deinem Körper. Nur mal so, als würde sie vor dir im Raum schweben. Das gelingt nicht all meinen Klientinnen und Klienten sofort. Bei Martin geht's aber schnell. Ja, das klappt. Ich fahre fort und jetzt dreh mal die Bewegungsrichtung um. Stell dir also vor, der Druck geht jetzt nicht mehr von außen nach innen, sondern von innen nach außen. Er runzelt kurz die Stirn, schließt die Augen und sagt dann, fast überrascht, ja, das geht. Krass, es fühlt sich gleich ganz anders an. Ich lächle und sage, okay, cool. Und jetzt setzt diesen Druck, dieser Druck da von innen nach außen, mal wieder bewusst an diese Stelle, wo er eben war, also in deine Magengrube. Und spür mal, was passiert, wenn du ihn dort wirken lässt. Er öffnet die Augen und lacht leise. Wow, das fühlt sich gleich viel, viel besser an. Gar nicht mehr so niedergeschlagen, sondern irgendwie aufrechter, stabiler. Ich nicke. Stark. Dann haben wir ja schon die erste Intervention erfolgreich beendet. Solche Momente sind im Coaching immer besonders wichtig, weil sie meinen Klienten zeigen, wie schnell Veränderung geschehen kann, wenn wir gezielt mit inneren Strukturen arbeiten. Manche haben immer noch dieses alte Bild von Freud und der Psychoanalyse im Kopf, dass du da irgendwie 7 Jahre brauchst, 5-mal die Woche auf die Couch musst, bevor sich irgendwas tut. Und genau so ist NLP eben nicht. Im NLP gehen Veränderungen schnell. Das ist ja das Coole daran. Und deswegen vermittle ich immer in meinen Ausbildungen, Submodalitäten sind wie das feinjustierte Innenleben unserer Gefühle. Wer sie verändern kann, hat die Kontrolle zurück. Und wenn du an dieser Stelle denkst, echt, das klingt nach wirklicher Veränderung, dann stell dir mal vor, was möglich wird, wenn du selbst lernst, so zu arbeiten. Und genau das vermittle ich eben in meinen NLP-Ausbildungen, angefangen im NLP-Practitioner, praxisnah, fundiert und mit Raum für echte Transformation. Den Link zum nächsten Online-Infoabend lasse ich dir in den Shownotes da. Und genau das, was Martin gerade erlebt hat, meine ich eben, wenn ich von Selbstwirksamkeit spreche. Er hat innerhalb weniger Minuten gespürt, dass sein Zustand kein Zufall ist, sondern Ergebnis seiner inneren Konstruktion und dass er diese Konstruktion beeinflussen kann. Das ist ein echter Gamechanger. Denn wenn ich erlebe, dass ich jetzt hier in einem schwierigen Moment etwas verändern kann, dann wird auch die Vorstellung möglich, dass größere, tiefere Veränderungen nicht nur Theorie sind. Und dabei wirken Submodalitäten eben oft wie ein Schlüssel. Klein, leicht, schnell, aber sie öffnen Türen, die lange verschlossen waren. Also wirklich super wichtig. Und nachdem sich Martins Zustand jetzt spürbar verändert hat, wirkt er also schon ein wenig ruhiger. Seine Schultern haben sich entspannt. Der Blick ist klarer geworden und so frage ich ihn, wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, um einzusteigen? Ich meine einzusteigen in das, was sich da immer wieder wiederholt. Er nickt. Ich fasse kurz zusammen, was sich in unserem Gespräch bereits abgezeichnet hat. in seinem Ton, seinen Formulierungen, in den Details. Also, du fängst in einer neuen Firma an. Du lieferst, die Zahlen gehen hoch, die Umsätze stimmen, das Team läuft rund. Und dann, irgendwann nach einem halben, dreiviertel Jahr, beginnt es zu kippen. Der Kontakt zu deinen Vorgesetzten wird schwieriger. Du ärgerst dich, dass sie sich zurückziehen, dass du keine Termine mehr bekommst. Du hast das Gefühl, in der Luft zu hängen. Du kannst nichts mehr entscheiden. Und über die Zeit verschlechtert sich das Verhältnis weiter, bis es nach 2, 2,5 Jahren zur Trennung kommt. Martin hört zu und man sieht förmlich, wie es sich in ihm sortiert. Ja, sagt er, genau so ist es. Ich nicke und möchtest du tiefer einsteigen, tiefer verstehen, was da passiert? Unbedingt. Und genau hier beginnt oft der spannendste Teil des Coachings, der Moment, in dem mein Klient erkennt, dass das, was ihm immer wieder passiert, dieses Muster, in dem er gefangen ist, wie sich das entfaltet. Denn dadurch wird klar, dass dieses Muster auch nicht im Außen entsteht, sondern als Zusammenspiel von seinem inneren Erleben und seinem äußeren Verhalten. In meiner Coaching- und Ausbildungspraxis begegnen mir diese Zyklen, ich nenne sie auch Selbstsabotageprogramme, häufig. Sie haben eine ganz klare Struktur, an die wir uns unbewusst immer wieder halten, wie so ein inneres Drehbuch. Nur, dass wir dieses Drehbuch eben nicht bewusst geschrieben haben, sondern es uns oft aus frühen Erfahrungen zusammengebastelt haben. Genau hier setzen wir also an, nicht um zu analysieren, jedenfalls nicht als La pour La, sondern um zu entdecken, wie Martin sich sein Muster baut. Und natürlich vor allem, wofür dieses Muster ursprünglich gedient hat. Nachdem Martin also etwas durchgeatmet hat, frage ich ihn, Martin, du hast gesagt, dass sich deine Zusammenarbeit mit den Vorgesetzten nach einer Weile immer verschlechtert. Am Anfang läuft alles rund, du kommst mit deiner Kompetenz an, entwickelst Ideen, setzt es um, alles funktioniert. Die ersten Monate sind eine Erfolgswelle und dann bricht es irgendwie ein. Es ist nie sofort ein großer Knall, eher ein leiser Riss. Ein Moment, der nicht dramatisch aussieht, aber in deinem Inneren etwas in Bewegung bringt. Magst du mal schauen, wenn du dein Unbewusstes bittest, dich genau zu diesem ersten Moment zu führen, wo es in deinem letzten Job den ersten kleinen Bruch gab? Was kommt da? Martin überlegt, dann nickt er. Ja, ich weiß es wieder, sagt er. Er lehnt sich zurück, schließt fast die Augen. Ich hatte einen Plan vorgestellt fürs Weihnachtsgeschäft. Eine richtig gute Idee. Wir hätten eine neue KI-Lösung gebraucht, um ein paar Prozesse zu automatisieren, damit wir mehr Umsatz in kürzerer Zeit abwickeln können. Ich hatte das sauber aufbereitet, Varianten durchgerechnet, Angebote eingeholt, echt solide. Und wie hat dein Vorgesetzter reagiert? Er hat gesagt, lass uns da nochmal drüber nachdenken. Ich will das einen Moment auf mich wirken lassen. Und da habe ich mich so geärgert, ich dachte, was soll das? Ich habe schon nachgedacht. Ich habe dir doch alles erklärt. Ich brauche nur noch dein Go. Aber stattdessen dieses Abwarten. Und, hast du ihm das so gesagt? Nein, natürlich nicht, also nicht direkt. Ich habe eher wenig gesagt, ich habe mich zusammengenommen. Ich habe ihn lediglich gefragt, wann ich denn mit einer Entscheidung rechnen darf. Und er hat nur gesagt, das werde ich sie dann schon wissen lassen. Und dann habe ich 3 Wochen lang nichts von ihm gehört, gar nichts. Und das ist eben so ein ganz typischer Moment, eine Situation, die von außen völlig banal aussieht, aber innerlich im Verhältnis zwischen den beiden ist ganz offensichtlich etwas gekippt. Und genau dieser Break ist entscheidend, denn das, was dort aktiviert wird, ist eben oft nicht die Reaktion eines erwachsenen Geschäftsführers, sondern die eines jüngeren inneren Anteils, der gelernt hat, ich dringe mit meinen Ideen nicht durch. Ich wüsste genau, was zu tun ist, aber ich werde ausgebremst. In meiner Arbeit schaue ich deshalb zuerst auf diesen ersten kleinen Bruch, Denn wer das Muster verändern will, muss den Moment erkennen, in dem es beginnt. Diesen Moment nennen wir auch den Trigger. Und wenn du den Podcast regelmäßig hörst, zum Beispiel die Folge 55, dann weißt du, das Muster, das sich hier zeigt, ist eben die Parentifizierung. Das Kind wird gezwungen, sich nicht altersgemäß um seine Eltern zu kümmern. Es übernimmt Verantwortung, für die es eigentlich noch zu jung ist. Der Begriff kommt vom englischen Parent, weil das Kind innerlich in die Rolle des Elternteils gedrängt wird. Oft natürlich nicht, weil die Eltern das absichtlich wollen, sondern weil sie selbst überfordert sind. Durch Krankheit, psychische Belastung, unverarbeitete eigene Themen aus der Biografie. Also Parentifizierung geschieht nicht aus Böswilligkeit, sondern aus innerer Not der Eltern. Und doch ist sie tief wirksam. Sie verändert das ganze Erleben von Nähe, Verantwortung und Beziehung. Und ich merke eben immer wieder, dass es wichtig ist, gerade auch wenn du selbst als Coach arbeitest, die vier Dimensionen von Parentifizierung auf dem Schirm, auf dem Radar zu haben, weil sie sich eigentlich immer alle gleichzeitig zeigen und weil es für unsere Klienten so wichtig ist, dass wir sie darin unterstützen, daraus auch auszusteigen. Natürlich ist das auch für dich selber wichtig, wenn du dich selber coachst, dann zu schauen, wie die verschiedenen Facetten in dir wirksam sind. Also noch einmal, was sind die vier Facetten? Erstens Überforderung. Ein Kind wird immer überfordert, wenn es parentifiziert wird. Es kann einfach nicht funktionieren, dass eine Neunjährige dafür zuständig ist, die depressive Mutter aufzuheitern oder dass sich ein Achtjähriger darum kümmern soll, einen 1000 Quadratmeter Garten in Schuss zu halten. Zweitens Angst. Wer überfordert ist, lebt in ständiger Sorge, etwas falsch zu machen und dadurch eben den Zorn oder den Liebesentzug der Eltern auf sich zu ziehen. Drittens Hoffnung. Kinder lassen sich auf diese Rollen ein, weil sie sich etwas davon erhoffen. Wenn ich brav bin, wenn ich funktioniere, wenn ich für Mama oder Papa da bin, dann bekomme ich endlich doch noch die Liebe, die ich so vermisse. Und viertens, und das ist eben oft der blinde Fleck, Anmaßung. Das klingt erstmal hart, fast abwertend, aber so ist es nicht gemeint. Bert Hellinger, der Begründer der Aufstellungsarbeit, hat das Wort Anmaßung verwendet, um zu beschreiben, was passiert, wenn ein Kind innerlich an einen Platz tritt, der ihm nicht zusteht. Denn dann stellt sich das Kind eben innerlich über die Eltern. Nicht aus Überheblichkeit, sondern aus Loyalität. Weil das Kind glaubt, wenn ich nicht übernehme, geht alles kaputt. Und das Tragische, diese vier Aspekte, Überforderung, Angst, Hoffnung, Anmaßung, treten immer, fast immer gemeinsam auf. Ich habe es jedenfalls in all den Jahren kaum anders erlebt. Aber während die Überforderung, die Angst und die vermisste Anerkennung den Menschen eben häufig schmerzlich bewusst ist, wird die Anmaßung oft in den blinden Fleck geschoben. Und das führt eben immer wieder zu Konflikten, weil man selber den blinden Fleck eben nicht wahrnimmt, die Anmaßung, aber von außen wird es eben sehr wohl wahrgenommen. So fällt mir bei Martin sofort auf, dass seine Worte zwar niedergeschlagen klingen, aber sein Ton sehr aggressiv, sehr anmaßend, man könnte fast sagen, von oben herab klingt. Und genau das ist eben häufig der Fall, dass dieser vierte Aspekt der Parentifizierung, die Anmaßung, sich weniger in der Wortwahl zeigt. Schließlich haben wir alle gelernt, wie man sich gegenüber Vorgesetzten, Kunden und Mitarbeitern ausdrückt. Dafür bricht sich die Anmaßung dann umso deutlicher im Ton ihre Bahn. Genau das fällt mir bei Martin auf. Seine Worte klingen resigniert, fast verletzt, aber der Ton aggressiv, urteilend, fast verächtlich. Und deswegen fragen sich dann eben viele meiner Klienten, so wie Martin, Was hatte mein Chef bloß? Ich habe doch gar nichts Falsches gesagt. Und Sie haben recht. Die Worte, die Wortwahl war völlig korrekt. Was Ihnen nicht bewusst ist, die Chefs und natürlich oft auch die Kollegen, Kolleginnen, Partner reagieren eben nicht auf den Inhalt, sondern sie reagieren auf das Wie, auf die Haltung dahinter, auf den Ton, der eben den Untertitel trägt, ich weiß es besser als du. Und wenn ich sowas höre, werde ich natürlich als Coach sofort hellhörig, denn oft liegt hier genau die entscheidende Stellschraube für Veränderung. Dabei ist mir ganz wichtig zu betonen, dass diese Anmaßung eben kein Charakterfehler ist. Sie ist kein Beweis für Überheblichkeit, sondern eine Kompensation für frühere Not. Denn wer als Kind ständig überfordert war, ständig Angst hatte, ständig das Gefühl hatte, den Erwartungen der Eltern nicht zu genügen, der entwickelt irgendwann einen inneren Teil, der sagt, ich schaffe das, ich bin stark, ich weiß, wie es geht. Dieser Persönlichkeitsanteil fungiert wie ein Gegengewicht. Oft ist er eben der einzige Halt in einem System, das das Kind überfordert. Denn wenn Mama es nicht geregelt bekommt, Papa abwesend oder auch überfordert ist, niemand Verantwortung übernimmt, dann sagt dieser Anteil, okay, dann eben ich, dann rock ich das hier eben und dann bin ich auch irgendwie ganz schön cool, ich krieg das schon hin. Also, deswegen betone ich das nochmal, falls du bei dir so kleine Hinweise auf Anmaßung entdeckst. Ich verstehe, dass das manchmal ziemlich unangenehm ist, weil so will man sich natürlich selber überhaupt gar nicht sehen. Also Anmaßung entsteht nicht aus Arroganz, sondern aus innerer Not. Und genau deshalb ist sie so schwer zu erkennen, noch schwerer zuzugeben, weil eben viele Klientinnen, Klienten sich überfordert erleben, sich ungerecht von ihren Vorgesetzten behandelt erleben, aber nicht mitkriegen, was ihr Beitrag dazu ist. Und damit Veränderung wirklich gelingt, reicht es nicht, nur an der Überforderung zu arbeiten, sondern es braucht eben Kontakt zu diesem Teil, der da so anmaßend, so von oben herab um die Ecke kommt. Deswegen achte ich eben in meinen Coachings immer darauf, mit beiden Seiten der Parentifizierung zu arbeiten, mit dem überforderten inneren Kind, das sich nach Anerkennung sehnt, und mit dem inneren Anteil, der in der Anmaßung ist, der glaubt, es besser zu wissen und das andere auch spüren lässt und sich dadurch eben so oft im Weg steht. Und wenn ich in Coachings mit solchen inneren Dynamiken arbeite, dann ist es mir wichtig, die Reihenfolge zu beachten, in der ich die Anteile anspreche. Denn aus Pacing-Gesichtspunkten, wir NLPler glauben ja daran, dass es ganz wichtig ist, Rapport zu haben, also dass die Chemie stimmt, es ist wichtig, dass ich die innere Welt meines Klienten ernst nehme. Und da ist es eben oft sinnvoll, zuerst mit dem Persönlichkeitsanteil zu arbeiten, der sich überfordert und ungerecht behandelt fühlt, einfach weil der näher an der Oberfläche, an der Bewusstseinsoberfläche liegt. Und so sagen eben Klienten oft Sätze wie, ich habe doch alles gegeben, ich habe mich so angestrengt, ewig wird meine Leistung nicht anerkannt, wieder wird mein Beitrag nicht gesehen. Und das stimmt ja auch. Das ist mit Sicherheit auch so. Und das ist ein realer Schmerz. Und es ist wichtig, diesen Schmerz ernst zu nehmen, bevor ich überhaupt daran denken kann, diesen anderen Teil, diesen anmaßenden Teil ins Spiel zu bringen. Denn der andere Teil, dieser anmaßende, der braucht viel mehr Ressourcen, mehr Selbstbeobachtung und eben auch viel mehr Mut, um mit ihm in Kontakt zu kommen. Einfach aus dem psychologischen Grund, dass wir Menschen es deutlich akzeptabler finden, verletzt zu werden, als selbst verletzend zu wirken. Es ist einfacher zu sagen, ich bin verletzt worden, als zu spüren, mein Ton war auch verdammt herablassend. Oder ich habe meinen Chef tatsächlich ziemlich auflaufen lassen. Und doch ist beides Teil des inneren Systems. Und genau deshalb braucht es ein sauberes Pacing, also ein gutes Einschwingen auf mein Gegenüber, eine gute Reihenfolge, damit sich beide inneren Anteile überhaupt zeigen. Zeigen dürfen, zeigen können, zeigen wollen. In meiner Arbeit beginne ich also fast immer mit dem erschöpften, überforderten Teil. Und dann, wenn wir das geschafft haben, dann erst führe ich den Gedanken ein, dass ich sage, und jetzt schauen wir mal, ob es vielleicht noch einen anderen Anteil gibt. Einen, der sich überlegen fühlt, der versucht zu kontrollieren und manchmal mehr Distanz erzeugt, als es dir vielleicht lieb ist. Es gibt an dem Zusammenhang noch einen Punkt, der mir besonders wichtig ist, nämlich wenn ein Klient wie Martin in dieser inneren Haltung ist, dass er es besser weiß als seine Vorgesetzten, dann ist das für ihn natürlich in diesem Moment nicht eingebildet. Dann ist das seine richtig wirkliche innere Realität. Und oft stimmt die ja auch in Teilen. Er hat ja wahrscheinlich tatsächlich mehr Erfahrung in bestimmten Bereichen. Vielleicht denkt er strategischer, kennt sich mit KI besser aus, weiß besser, was die Kunden im Weihnachtsgeschäft erwarten. Und trotzdem, und das ist entscheidend, geht es eben nicht um inhaltliche Überlegenheit, sondern um Rollenverständnis. Denn in Organisationen haben Menschen nun mal bestimmte Rollen. Und Rollen bringen Verantwortung mit sich und Entscheidungsbefugnis. Martin kann als Geschäftsführer natürlich Vorschläge machen, klare Impulse setzen, mitdenken, gestalten. Aber wenn sein Vorgesetzter in dessen Rolle als übergeordneter Entscheider sagt, ich will das noch prüfen, dann darf der das. Noch mehr, das ist sogar seine Aufgabe. Und wenn Martin das nicht aushält, nicht respektiert, sondern innerlich denkt, der versteht einfach nicht, worum es geht, diese Gurke, dann sind wir nicht mehr in der Frage von Kompetenz, sondern in einem inneren Konflikt mit Autorität. Und genau da kommt die systemische Perspektive ins Spiel. Dieses verschwommene Verständnis von Verantwortung, was sich da zeigt, dieses ich muss das regeln, weil die da oben es nicht hinbekommen, das ist eben so typisch für parentifizierte Menschen. Als Kinder mussten sie oft Verantwortung übernehmen, lange bevor sie dafür reif waren. Sie haben früh überlegt, wenn ich es nicht tue, passiert es nicht. Und genau deshalb entsteht im Erwachsenenleben oft diese Mischung aus Überforderung und Anmaßung. Einerseits zu viel Verantwortung spüren, sich zu viel aufladen und andererseits sich selbst innerlich über andere stellen. Beides fühlt sich an wie Wahrheit, doch in richtig wirklich echter Wahrheit, wenn es die denn gibt, ist es eine alte innere Konstruktion, entstanden aus Loyalität, aus Angst, aus früher Not. So, ihr Lieben, und wie gesagt, an dieser Stelle merke ich gerade oder habe ich gemerkt, als ich es geskriptet habe, dass diese Folge schon wieder viel länger wird, als ich eigentlich geplant hatte. Vielleicht weißt du ja, ich versuche jede Folge des Wildcasts unter 45 Minuten zu halten. Nicht, weil ich es nicht länger spannend finde, sondern weil ich weiß, dass du viel um die Ohren hast und dass es manchmal gar nicht so leicht ist, dir Zeit und Raum für deine persönliche Entwicklung freizuschaufeln. Und deswegen mache ich jetzt lieber in der nächsten Folge weiter mit dem Coaching von Martin, wie ich ihn ganz konkret darin unterstütze, aus seiner Anmaßung auszusteigen, sich wieder rauszuschaffen. Denn du merkst wahrscheinlich schon, das Thema Anmaßung geht wirklich tief und es betrifft oft gerade eben die Engagierten, die Motivierten, die Leistungsträger. Und deswegen ist es wichtig, dass man es auf dem Radar hat. Wenn du diesen Podcast hörst, gibt es natürlich eine große Wahrscheinlichkeit, dass du genau in diese Gruppe fällst. Und so hast du vielleicht beim Zuhören auch schon hier und da dieses leise Ziehen in der Magengegend verspürt, so ein Gefühl von kommt mir irgendwie bekannt vor, vielleicht nicht genau so, aber ich kenne das. Und dann bleib doch gern noch einen Moment bei diesem Gefühl. Musst gar nichts analysieren, du musst nichts tun. Reicht völlig, wenn du das einfach nur mal da sein lässt. Und wenn du magst, gebe ich dir jetzt noch eine kleine Handreichung mit, so eine Mini-Checkliste, mit der du für dich überprüfen kannst, ob dieses Thema Anmaßung vielleicht auch in deinem Leben eine Rolle spielt. Kannst du ganz still, leise so für dich machen. Das ist ja unter uns. Ich erzähle es auch keinem. Und ich verspreche dir gleichzeitig, wenn dir gelingt, diese Haltung in dir selbst zu erkennen und sie als das zu verstehen, was sie ist, nämlich ein Schutz, ein Kompensationsmuster, dann verändert sich oft sehr, sehr schnell, wie du kommunizierst, wie du wahrgenommen wirst. Und wie ich ganz konkret im Coaching mit Martin weiterarbeite, erfährst du dann in der nächsten Wildcast-Folge. Hier also diese kleine Handreichung, kleine Checkliste, mit der du prüfen kannst, ob das Thema Anmaßung vielleicht auch in deinem Leben eine Rolle spielt, ganz ohne Wertung. Also erste Frage, denkst du auch immer mal wieder, ich weiß ganz genau, was jetzt zu tun wäre, aber keiner hört auf mich und das macht dich wütend oder hilflos? Zweiter Punkt, du empfindest Entscheidungen von Vorgesetzten oder Kollegen, Kolleginnen häufig als sinnlos, langsam, dumm oder rückwärts gerichtet, selbst wenn du es natürlich nicht aussprichst, aber du fühlst dich eben deutlich überlegen. Drittens, du erlebst es als Kränkung, wenn deine Vorschläge nicht sofort aufgegriffen werden, obwohl du sie doch durchdacht, vorbereitet und klar kommuniziert hast und sowieso der Meinung bist, dich in diesem Bereich besser auszukennen als dein Gegenüber. Viertens, du hast innerlich das Gefühl, Dinge regeln zu müssen, auch wenn sie eigentlich gar nicht in deinen Aufgabenbereich fallen. Und gleichzeitig fühlst du dich dabei manchmal überfordert. Und fünftens, du kennst den Gedanken, wenn ich es nicht mache, macht es ja keiner. Fühlst dich dabei aber manchmal ziemlich alleine und im Stich gelassen. Wenn du bei zwei oder mehr Punkten innerlich genickt hast, dann willkommen im Club der Parentifizierten, dann könnte es sein, dass auch du dich manchmal anmaßend verhältst, dass du unbewusst immer noch aus einer alten Verantwortung heraus agierst und dass genau das manchmal zu Missverständnissen, Konflikten, Reibereien mit den Menschen in deiner Umgebung führt. Und dann nochmal ganz, ganz wichtig, Anmaßung ist keine Charakterschwäche. Es gab vielmehr eine Zeit in deinem Leben, in dem sie eine wichtige Schutzfunktion für dich ausübte. Und sobald du diese Tatsache anerkennst, umso leichter wird auch die Veränderung, weil du dann nicht mehr gegen dich selbst kämpfst, sondern dich liebevoll in deiner Transformation unterstützen kannst. Und wenn du genau das lernen willst, wenn du diese Arbeit nicht nur für dich selbst, sondern vielleicht auch mit Klientinnen und Klienten machen willst, dann komm in meine NLP Practitioner Ausbildung. Im September beginnt die 4-monatige Kompaktausbildung, 4x5 Tage. Und im November beginnt dann wieder die Wochenend Practitioner Ausbildung, 9x3 Tage. Der nächste Online-Infoabend findet am 6. August statt. Ich stelle dir den Anmeldelink in die Shownotes. Und wenn du jemanden kennst, für den genau diese Folge hilfreich sein könnte, schick sie gerne weiter. Viele meiner Hörerinnen und Hörer sagen, das war der Moment, an dem ich verstanden habe, worum es bei mir wirklich geht. Vielleicht wird es ja für jemanden in deinem Umfeld auch genau dieser Moment. Und wenn du heute einen wertvollen Impuls mitgenommen hast, dann lass mir bitte, bitte unbedingt 5 Sterne da. Nicht nur, dass ich mich riesig darüber freue, sondern du hilfst damit auch anderen, diesen Podcast zu finden und vielleicht eben den entscheidenden Impuls zu erhalten, den es braucht, um die eigenen Themen anzugehen. Und über Kommentare freue ich mich natürlich immer sehr auf Spotify, auf Apple Podcasts oder gerne via Mail an info@wildwechsel.biz. Und natürlich freue ich mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist, wenn ich dir erzähle, wie Martin den Ausstieg aus seiner Parentifizierung und seiner Anmaßung gelungen ist. Bis dahin, alles Liebe, alles Gute, deine Susanne.